ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 25. August und wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf.
Mit Anna Engelke in Berlin und mit mir Julia Weigelt in Hamburg.
Julia, wir sprechen gleich über den vergangenen Mittwoch, ein bemerkenswerter Tag. Der Tag, an dem ja die Nachricht um die Welt ging, Jewgeni Prigozhin, der Chef der Söldnergruppe Wagner, ist möglicherweise bei dem Absturz seines Flugzeugs ums Leben gekommen. Und zwar auf den Tag genau 2 Monate nach Prigozhins unvollendetem Marsch auf Moskau. Und dieser 23. Juni ist dann auch der Tag, an dem aus Putins früherem Vertrauten Prigozhin Putins Feind Prigozhin wurde, weil Wladimir Putin durch den Putschversuch vor der ganzen Weltöffentlichkeit plötzlich als Schwächling dastand. Und neben Verrat ist Schwäche nun wirklich das, was der russische Präsident am meisten verabscheut. Wir gucken in unserem Podcast auch auf vergangenen Donnerstag, den 24. August. Das war der ukrainische Unabhängigkeitstag. Und am 24. August 1991, also vor 32 Jahren, da hat das Parlament in Kiew die eigenständige Ukraine ausgerufen. Und genau dort in Kiew hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky an diesem Donnerstag das hier gesagt.
Heute feiern wir alle den 32. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine. 32 Jahre ununterbrochener Unabhängigkeit, die fortbestehen wird, die wir nicht zerreißen lassen werden und die Ukrainer nicht loslassen werden.
Dieser 24. August ist auch der Tag, an dem vor 1,5 Jahren die russischen Streitkräfte die gesamte Ukraine angegriffen haben. Und daran hat Zelensky ebenfalls erinnert.
Mein liebes Volk, wir werden nicht zulassen, dass die ukrainische Unabhängigkeit den Ukrainern aus den Händen gleitet. Dieses Gefühl eint uns alle. Wir kämpfen gegen den Feind. Und wir wissen, was wir tun können. Wir wissen, wie wir gewinnen können. Und wir werden siegen.
Wie schwer das für die Ukraine ist, das verfolgen wir in diesem Podcast seit 1,5 Jahren. Und über die Lage an der ukrainischen Front sprechen wir gleich mit dem österreichischen Militärexperten Oberst Markus Reisner. Eine vertraute Stimme bei Streitkräfte und Strategien. Aber jetzt erstmal zu der Nachricht in dieser Woche, dem mutmaßlichen Absturz von Prigozhins Flugzeug kurz nach seinem Start in Moskau. Klar ist, es gibt eindeutig mehr Fragen als Antworten. Und Julia, du hast dich auf die Suche nach Antworten gemacht. Was ist denn bisher über den Absturz bekannt?
Es war eins der Privatflugzeuge Prigozhins, das am Mittwochabend in der Region Twer abgestürzt ist. Und das war von Moskau nach St. Petersburg unterwegs. An Bord waren laut Passagierliste 3 Besatzungsmitglieder und 7 Passagiere. Neben Prigozhin auch der Rechtsextremist Dmitri Utkin, das ist die rechte Hand Prigozhins gewesen und auch Namensgeber von Wagner. Es steht noch die Autopsie aus, die Ergebnisse der Autopsie, die verbrannten Leichen sind noch nicht identifiziert. Es spricht zwar ziemlich viel dafür, dass Prigozhin wirklich an Bord war, aber Zweifel sind auf jeden Fall angemessen. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass Prigozhin bei einem Flugzeugabsturz gestorben sein soll. Im Oktober 2019 haben russische Medien schon mal berichtet, dass er über der Demokratischen Republik Kongo abgestürzt sein soll. Das war ja dann nicht so. Jetzt nochmal zur Frage, wie es genau zum Absturz kommen konnte. Da gibt es ebenfalls noch keine Klarheit. Kollegen der Tagesschau haben in Russland mal einen Anwohner nahe der Absturzstelle interviewt.
Ich hörte eine Explosion oder einen Knall. Normalerweise bekommt man ein Echo, wenn es eine Explosion am Boden gibt. Aber es war nur ein Knall und ich schaute nach oben und sah weißen Rauch.
Wir haben noch eine Stimme aus den USA dazu. Pentagon-Sprecher Patrick Ryder hat gestern gesagt, es gebe keine Hinweise darauf, dass das Flugzeug durch eine Rakete abgeschossen worden sei. Und die US-Geheimdienste prüfen jetzt, ob vielleicht eine Explosion an Bord den Absturz verursacht hat. Noch eine letzte Einschätzung dazu vom Luftfahrtexperten Heinrich Groß-Bongard. Der hat im Heute-Journal gesagt, er schließt ein Technikproblem oder auch einen Pilotenausfall aus und er geht stattdessen von einer Bombe an Bord aus oder vielleicht war es auch ein Abschuss durch eine Flugabwehrrakete.
Der russische Präsident Putin hat sich ja am späten Donnerstagnachmittag zu dem Absturz geäußert und indirekt Prigozhins Tod bestätigt. Was genau hat Putin gesagt?
Er hat in einer im Fernsehen übertragenen Sitzung erstmal sein Beileid bekundet. Hören wir mal rein.
Diese Menschen haben einen wichtigen Beitrag zu unserem gemeinsamen Kampf gegen das Neonazi-Regime in der Ukraine geleistet. Wir erinnern uns daran, wir wissen es und wir werden es nicht vergessen.
Putin bezeichnete Prigozhin als einen Mann mit einem komplizierten Schicksal, der in seinem Leben schwere Fehler begangen habe, aber auch die notwendigen Ergebnisse erzielt habe. Die Ermittlungen zum Absturz würden bis zum Ende geführt und Putin hat weiter gesagt, wir werden sehen, was die Ermittler in naher Zukunft sagen werden. Die Untersuchungen seien noch im Gange und da spricht Putin von einer technischen und genetischen Untersuchung und das werde einige Zeit in Anspruch nehmen.
Naja, da bin ich ja mal gespannt. Also mit Blick auf die Absturzursachen verweist Putin also auf die noch laufenden Ermittlungen. Putin-nahe Telegram-Kanäle zeigen mit dem Finger auf die Ukraine als Verantwortliche für den Absturz. Was ist dazu aus der Ukraine zu hören?
Der ukrainische Präsident Selenskyj weist auf jeden Fall jegliche Verantwortung zurück. Und man muss sagen, das Timing spricht auch eher für eine russische Intervention. Der Absturz ist ja genau 2 Monate nach Prigozhins Putschversuch passiert und einen Tag, nachdem russische Medien die Entlassung von Sergei Surovikin bekannt gegeben hatten. Das ist der Ex-Befehlshaber des Kriegs in der Ukraine und ein Prigozhin-Verbündeter. Die Reaktionen aus den westlichen Staaten gehen auch eher alle in die Richtung, dass Putin verantwortlich sein könnte. Außenministerin Baerbock hat dazu gestern Folgendes gesagt.
Wir kennen dieses Muster in Russland, in Putins Russland. Todesfälle und dubiose Selbstmorde, Fensterabstürze, die alle letztendlich unaufgeklärt bleiben. Das unterstreicht ein diktatorisches Machtsystem, das auf Gewalt gebaut ist, kennt auch nach innen und nach außen nur Gewalt.
US-Präsident Joe Biden hat den Absturz so kommentiert, es gebe nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem nicht auch Putin stecken würde. Und du, Anna, hast am Donnerstag noch ein Gespräch geführt mit Peter Neumann. Er ist Professor für Security Studies am Londoner King's College. Wie bewertet er denn den mutmaßlichen Tod von Wagner-Chef Prigozhin?
Naja, er sieht das letztendlich so ähnlich, wie du das gerade auch vom amerikanischen Präsidenten Biden zitiert hast. Also Peter Neumann nimmt ebenfalls an, dass es mit dem Wissen des russischen Präsidenten Putin zu dem Absturz gekommen ist.
Putin ist ja bekannt dafür, dass er seine Gegnerschaften, seine Feindschaften nicht vergisst und dass er einen langen Atem hat. Und dass Prigozhin gefährlich lebt, haben ja auch nach dem Putsch viele bereits gesagt. Viele haben nicht dieser Versöhnung getraut. Und ich glaube, wenn er tatsächlich jetzt bei diesem Absturz ums Leben gekommen ist, dann ist das eine ganz klare Botschaft von Putin. So geht's nicht. Und wenn ihr meine Autorität anzweifelt, dann gibt es Konsequenzen früher oder später.
Interessant finde ich in diesem Zusammenhang übrigens eine Bemerkung des früheren deutschen Botschafters in Moskau, Rüdiger von Fritsch. Er war bis vor 4 Jahren dort in Russland Botschafter und er ist nicht ganz so überzeugt davon, dass Putin hinter dem Tod Prigozhins steckt. Von Fritsch hat im Deutschlandfunk darauf verwiesen, dass Prigozhin viele Feinde in Russland gehabt habe. Und er sagte, wenn Putin dahinter stecken sollte, wäre es eigentlich für ihn naheliegender gewesen, wenn Prigozhin in einigen Monaten in Mali, in Afrika, irgendwo auf eine Tretmine getreten und so ums Leben gekommen wäre. Das ist zumindest auch ein interessanter Gedanke in diesem Zusammenhang. Die Wahrheit werden wir vermutlich nie erfahren, aber ob Putin nun dahinter steckt oder nicht, es wird wohl dem russischen Präsidenten gefallen, dass er jetzt wieder mehr gefürchtet wird. Und Julia, wenn wir jetzt darauf schauen, Prigozhin und die Wagner-Gruppe, wie geht es jetzt mit der Wagner-Gruppe weiter?
Also erstmal zur Situation in Russland. Wenn Prigozhin jetzt wirklich tot ist, dann wird es die ja schon angeschlagene Wagner-Gruppe weiter destabilisieren. Sie war ja nach dem Putschversuch eh schon geschwächt. Das russische Verteidigungsministerium hatte ja erklärt, dass die Wagner-Einheiten ihre Ausrüstung an das russische Militär übergeben haben. Darüber hinaus, das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien hat berichtet, dass das russische Verteidigungsministerium Wagner-Personal abwirbt für andere Sicherheitsunternehmen, die dem Kreml näher stehen. Das sind Sicherheitsunternehmen wie das russische Expeditionskorps oder auch das Unternehmen Redut. Und US-Analysten bewerten die Bemühungen des Kremls und des russischen Verteidigungsministeriums, eben Wagner zu spalten und aufzulösen, als schon teilweise erfolgreich. Anna, was sagt denn Peter Neumann noch dazu?
Also der Terrorexperte vom Londoner King's College ist in unserem Gespräch auch auf mögliche Auseinandersetzungen um die neue Wagner-Spitze eingegangen. Denn außer Prigozhin saßen ja auch noch weitere Führungskräfte im abgestürzten Flugzeug.
Ich gehe davon aus, dass es auch Kämpfe geben wird. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass Prigozhin ja nicht nur sozusagen der CEO dieser Gruppe war, sondern auch ein sehr charismatischer Anführer. Und dass der jetzt plötzlich weg ist, das schafft schon ein ziemliches Vakuum. Denn egal, ob er tot ist oder nicht, er ist auf jeden Fall weg. Er kann diese Führung der Gruppe nicht mehr effektiv übernehmen.
Nur zur Einordnung der Hintergrundgeräusche. Ich hatte Herrn Neumann auf dem Flughafen interviewt. Deswegen haben wir gerade die Lautsprecherdurchsage gehört. Peter Neumann hat ja gerade davon gesprochen, dass der Tod Prigozhins ein ziemliches Vakuum schafft, ein Machtvakuum, Julia, das ja auch die Wagner-Kämpfer in Belarus verunsichern dürfte.
Genau, dass die dort sind, diese Wagner-Kämpfer, das ist ja ein Ergebnis eines Abkommens, das der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko vermittelt hat. In dem Abkommen hatte sich ja Prigozhin bereit erklärt, seine Rebellion zu beenden, wenn er eben im Gegenzug eine Amnestie für sich und seine Kämpfer bekommt und eben die Erlaubnis nach Belarus umzusiedeln. Rund 6000 Wagner-Kämpfer sind dann etwa nach Belarus gegangen. Das sind Zahlen des ukrainischen Nationalen Widerstandszentrums. Allerdings seien inzwischen schon wieder über 1000 von diesen Kämpfern ausgereist, angeblich weil sie mit der Bezahlung unzufrieden waren. Der Politologe Andreas Heinemann-Grüder von der Uni Bonn hat gestern dazu noch Folgendes gesagt im Interview mit NDR Info.
Der Teil, der jetzt nach der Meuterei vor 2 Monaten nach Belarus gegangen ist und offensichtlich zu den treuesten Anhängern von Prigozhin gehörte, da bin ich mir unsicher, was mit denen passiert, ob sie jetzt also zurückkehren nach Russland und dann, sag mal, einem neuen Herrn Treue schwören. Das ist im Moment noch nicht absehbar, aber klar ist, diese Truppe wird ihre Autonomie verlieren und wird dichter an die Zügel genommen und die Meuterei ist nicht vergessen worden. Das ist ein Signal auch an alle anderen potenziellen Kritiker Putins. Die Zeiten, in denen er denen einen auch ein Ventil gegeben hat, die sind jetzt vorbei.
Professor Heinemann-Grüder hat sich ja da auf die Wagner-Kämpfer in Belarus bezogen. Die Wagner-Gruppe ist aber ja auch außerdem in Afrika aktiv.
Ja, und auch in diesen Wagner-Einsätzen wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, welche Führungskräfte dieses angesprochene Machtvakuum füllen werden oder ob vielleicht Wagner komplett zerschlagen wird und der Kreml eben die Aufträge an andere, loyalere Sicherheitsfirmen übergibt. Der Leiter des Russland-Programms der Friedrich-Ebert-Stiftung, Alexei Yusupov, hat gesagt, Wagner als Organisation sei erledigt und werde keine geopolitischen Funktionen mehr übernehmen, auch nicht in Afrika. Zum Hintergrund nochmal, Russland baut ja seinen Einfluss in Afrika immer weiter aus. In den letzten Jahren hat Wagner ja mehrere tausend Soldaten in mindestens 5 afrikanische Länder entsandt, auch um die dortigen Regime zu stützen, unter anderem in die Zentralafrikanische Republik. Und Wagner ist da eben vorgegangen, auch teils ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Die Gruppe wird beschuldigt an Massakern in Mali und anderen Ländern auch der Sahelzone und auch Zentralafrikas beteiligt gewesen zu sein. Wagner ist und war auch im Niger aktiv. Ende Juli hatte Prigozhin auch den dortigen Staatsstreich gelobt. Das hat jedoch Konsequenzen, denn am Dienstag hat die Afrikanische Union den Niger erstmal aus dem Bündnis ausgeschlossen. auch mit dem Hinweis auf die Einmischung von nicht-afrikanischen Akteuren wie eben der Wagner-Gruppe.
Und was bedeutet nun der mutmaßliche Tod von Prigozhin für die Macht von Wladimir Putin?
Ja, da gehen die Einschätzungen von Analysten und Beobachtern auseinander. Zum einen mal Berichte der deutschen Presseagentur sprechen davon, viele Russen glauben, dass wegen der fehlenden Beweise für Prigozhins Tod, dass sich der Wagner-Chef womöglich mit einem Deal mit Putin nun irgendwie einen Abgang verschafft haben könnte, um unter neuer Identität irgendwo anders zu leben. Belastbare Beweise darauf gibt es bis jetzt nicht. Der Politologe und frühere Redenschreiber Putins, Abbas Galyamov, hat gesagt, Putin wolle mit dem Mord zwar Stärke beweisen, aber in den Augen der öffentlichen Meinung stehe er jetzt als Schwächling da. Galyamov hat weiter gesagt, ein Mord im Schutze der Nacht schmückt einen Herrscher nicht, es entsteht vielmehr ein unangenehmer Geruch der Heimtücke und Feigheit. Und ich habe noch zwei andere Stimmen dazu. Nochmal Alexei Yusupov von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er hat gesagt, dass für viele Prigozhin sowas wie ein patriotischer Robin Hood gewesen sei, der gegen die Korruption der Eliten angekämpft habe und dass durch diese Zunahme der Repression eben das Regime Putin jetzt mittelfristig eins seiner Legitimationsstandbeine verliere, nämlich diesen Anschein eines eigentlicher vernünftigen, wohlgesonnenen, vielleicht geopolitisch etwas unglücklich agierenden Landes, aber eben grundsätzlich doch normalen Landes. Denn das sei bis dato immer noch das Image nach innen gewesen und das gerate jetzt durch diesen Absturz des Flugzeugs eben ins Schwanken. Letzte Stimme dazu nochmal. Der Terrorexperte Peter Neumann geht davon aus, dass der Absturz des Flugzeugs mit, ja, wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht genau, Prigozhin an Bord, einen zumindest vorübergehenden stabilisierenden Effekt für den russischen Präsidenten haben könnte.
Putin wiederum, egal ob jetzt Prigozhin tatsächlich ums Leben gekommen ist oder nicht, Putin kann das so verkaufen, dass er sagt, wer mir an den Kragen will, der bekommt Konsequenzen zu spüren und darauf kommt es für ihn an. Alle Leute um ihn herum, ob jetzt in den Nachrichtendiensten oder im Militär, werden sich zweimal überlegen, ob sie gegen Putin vorgehen. Und ich glaube, das hat man, um ehrlich zu sein, auch schon bei diesem Putsch gesehen, wo alle gesagt haben, das hat Putin geschwächt. Aber Prigozhin ging ja offensichtlich davon aus, dass sich viele Leute ihm anschließen werden. Und offensichtlich haben auch viele Leute im Militär gesagt, wir machen bei dir mit. Und als er dann losgelegt hat, dann haben sich ganz offensichtlich doch nicht so viele Leute bei ihm angeschlossen. Also ich denke, dass das Signal eines ist, dass Putin stärkt und dass man letztlich davon ausgehen muss, dass Putin in seiner Situation stabiler ist, als viele Leute noch vor 2 Monaten gedacht haben.
So viel von Peter Neumann und Julia, vielen Dank für deine Recherchen. Jetzt spreche ich mit jemandem, der für viele von Ihnen und von euch schon eine vertraute Stimme ist, eine vertraute Stimme mit einem österreichischen Akzent. Wir waren eigentlich schon für vergangenen Freitag verabredet, aber weil Bundeskanzler Scholz genau an dem Tag seinen Antrittsbesuch in Österreich gemacht hat und mit militärischen Ehren in Wien begrüßt wurde, war unser Gesprächspartner verhindert, denn er ist auch der Kommandant der Garde. Das ist das österreichische Pendant zu unserem Wachbataillon. Und deshalb haben wir das Gespräch mit dem Militärexperten Oberst Markus Reisner auf heute verschoben. Und jetzt gibt es noch mehr zu besprechen, als in der vergangenen Woche zu besprechen gewesen wäre. Und Herr Reisner, wir erreichen Sie in Wien. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich schon auf das Gespräch.
Bevor wir über die Lage in der Ukraine sprechen, noch eine Frage zu der Nachricht der Woche, dem wahrscheinlichen Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin. Die bisherige Lesart ist ja, sein Tod und auch der Tod seines Stellvertreters Utkin hätten keine Auswirkungen auf den Kriegsverlauf in der Ukraine, weil die Wagner-Söldner schon seit mehr als 2 Monaten nicht mehr mitkämpfen. Wie sehen Sie es?
Die Situation ist die, dass man jetzt abwarten muss, wie sich tatsächlich diese Wagner-Söldner in weiter Folge verhalten werden. Es gibt hier unterschiedliche Rückmeldungen. In den russischen sozialen Netzwerken gibt es Aufrufe von vermeintlichen Wagner-Söldnern, die also sagen, sie werden also jetzt quasi neuerlich den Widerstand ausrufen. Es gibt aber auch welche, die also zur Vernunft aufrufen und sagen, man muss sich also quasi der russischen Armee unterordnen. Interessant war, dass in den letzten Wochen es zum Teil hochrangige russische Offiziere tatsächlich gereist sind, unter anderem nach Afrika, offensichtlich um sich dort einen Überblick über die Lage zu machen. Und es gab auch Meldungen, dass Teile von Wagner wieder an die Front kommen sollen. Sie wurden jetzt knapp 3 Monate nicht eingesetzt, seit dem 20. Mai, seit dem vermeintlichen Sieg der Russen bei Bakhmut. Und das letzte interessante Highlight, das aber auch noch völlig unbestätigt ist, ist, dass der bekannte General Surovikin, also dieser General Armageddon, offensichtlich jetzt im Spiel ist, als dass er quasi diese Wagner-Kräfte übernimmt. Das heißt, man muss jetzt einmal die nächsten Tage und Wochen abwarten. Unmittelbar jetzt hat es keine Auswirkungen auf die Ereignisse an der Front. Warum? Weil Wagner praktisch nicht an der Front im Moment eingesetzt ist.
Lassen Sie uns auf die Front schauen, die Front in der Ukraine. Unser letztes Gespräch ist länger her. Das war Anfang Juni, genauer gesagt am 6. Juni. Das war der Tag, an dem in der Ukraine der Kachowka-Staudamm gebrochen ist. Und ungefähr um Anfang Juni rum war es ja auch, dass die Ukraine ihre Gegenoffensive begonnen hat. Und seitdem ist einiges passiert, aber jetzt nicht ganz so viel, wie viele sich erhofft hatten. Die ukrainischen Streitkräfte kommen langsamer voran als allgemein erwartet. Sind Sie überrascht darüber, Herr Reisner, oder sagen Sie, wegen der riesigen russischen Minenfelder und der befestigten Verteidigungslinien entlang der Front im Osten und Süden der Ukraine ist das auch kein Wunder?
Ja, wir haben heute den 25. August, das ist exakt der 83. Tag seit Beginn der Offensive. Dieser Beginn wurde mit dem 4. Juni definiert. Das ist auch ein Tag, der nicht nur in den englischsprachigen Leitmedien als solcher angeführt wird, sondern auch in der Ukraine als solcher, als der Tag der Offensive in ihrer jetzigen Ausprägung tatsächlich beginnt und festgelegt worden ist. Wenn wir uns jetzt die letzten 83 Tage ansehen, dann müssen wir ganz kurz beurteilen, wie sich die Situation an der Front entwickelt hat. Und da kann man für die Hörer, um das zu vereinfachen, die Front grob unterteilen in den Südraum, also dort, wo eben dieser Staudamm gesprengt worden ist, der Bereich von Kherson, den Zentralraum, das ist der Raum zwischen diesen beiden Städten, Melitopol und Mariupol, wo man durchstoßen möchte, und den Nordostraum, das ist also der Raum von Bakhmut bis hinauf nach Kupiansk. Und wenn wir uns jetzt ganz kurz mit dem Zentralraum befassen, dort gab es ja 2 zentrale Vorstöße, einmal in Richtung quasi Mariupol und einmal Richtung Melitopol. Da muss man feststellen, dass in den letzten 83 Tagen es nur gelungen ist, die sogenannten Gefechtsvorpostenstellungen zu durchbrechen. Und man steht jetzt tatsächlich an der ersten Linie bei Ropotynie. Und in den letzten 24 Stunden ist es auch hier zu einem neuerlichen massiven Angriff der Ukraine gekommen. Vermutlich um also diesen entscheidenden Durchbruch zumindest nach Tokmak, das ist eine Stadt vor Melitopol, zu erreichen. Aber wie gesagt, die Ergebnisse sind sehr überschaubar im Zentralraum, nur wenige Kilometer, einige Ortschaften und nicht das, was man intendiert hat. Und man weiß aus guten Quellen, dass eigentlich die Absicht der Ukraine war, im Zentralraum mit 2 Stößen innerhalb von 3 Tagen zum Beispiel die Stadt Tokmak einzuschließen, und davon sind wir weit entfernt. Mhm. Im Nordosten ist es so, dass man bei Bakhmut etwas erfolgreicher war. Hier wogen die Kämpfe auch hin und her. Es gibt also hier auch sehr gut dokumentiert durch Videos immer wieder Angriffe in kleineren Kampfgruppen mit Panzerunterstützung, Unterstützung mit Kampfschützenpanzern von der einen und der anderen Seite. Hier ist es so, dass es die Ukrainer etwas leichter haben, denn die Russen haben also nicht so massiv die Verteidigungsstellungen ausgebaut wie im Zentralraum. Aber auch hier ist es also nicht so, dass jetzt zum Beispiel Bakhmut tatsächlich vor einer Einkesselung stehen würde, so wie das also auch intendiert ist von ukrainischer Seite. Der letzte Raum ist der Südraum bei Kherson. Hier fällt auf immer wieder der Versuch der Ukraine, mit kleineren Kampfgruppen am Südufer des Dnepers zu landen. Auch hier ist es so, dass diese Brückenköpfe bei weitem nicht in der Lage sind, tatsächlich bereits ausgebaut zu werden, um zum Beispiel Massivgerät zu übersetzen auf die andere Seite. Aber diese Angriffe dienen vor allem dazu, die Russen zu zwingen, ihre ja auch nur in einem gewissen Maße vorhandenen Kräfte zu dezentralisieren. Das heißt, jeder Hubschrauber, jedes Kampfflugzeug, das im Südraum eingesetzt wird, fehlt natürlich dann bei der Abwehr der Angriffe im Zentralraum. Interessant ist, dass die internationalen Medien und hier vor allem die englischsprachigen Leitmedien, denken Sie also an Washington Post, Politico, Forbes und andere, in den letzten Wochen eigentlich also immer wieder darauf hingewiesen haben, dass man Geduld haben muss. Nur jetzt in den letzten 14 Tagen ist das Stimmungsbild dann doch umgeschwenkt. Man sieht also dann die ersten kritischen Berichte. Wie geht es jetzt weiter? Es ist sehr wenig erreicht worden. Es gibt jetzt zwar wieder auch Artikel, die also das Gegenteil behaupten und sagen, man muss also Geduld haben, aber es ist einfach so, dass es so durchsickert, dass der Erfolg, so wie man ihn eigentlich beabsichtigt hat, nicht erreicht worden ist. Warum ist das der Fall? Ich würde behaupten, weil die Fähigkeiten, die man für eine derart komplexe Operation braucht, nicht alle geschlossen am Beginn gemeinsam eingesetzt worden sind, sondern es war einerseits so, dass die Ukraine gewisse Fähigkeiten nicht hatte. Denken Sie als Beispiel nur an die Verfügbarkeit einer entsprechenden Luftstreitmacht, um zumindest regional eine Lufthoheit zu erzielen, und dass also manche Fähigkeiten erst jetzt quasi verzögert oder verspätet eintreffen, wie zum Beispiel auch das Eintreffen von Präzisions-Boden-Boden- oder Luftbodenraketen, als Beispiel dieses Storm Shadow und Scalp. Und das Ergebnis ist, dass eben die Ukrainer sich so schwer tun, jetzt quasi durch diese dichten Minenfelder, Schützengräben und andere Verteidigungsanlagen der Russen vorzustoßen.
Lassen Sie uns mal die verschiedenen Punkte nochmal genauer besprechen, die Sie gerade aufgezählt haben. Einmal die Verteidigungslinien, die russischen Verteidigungslinien entlang der Front, vor allem da im Süden. Diese Minenfelder beschäftigen unsere Hörerinnen und Hörer sehr. Wir bekommen so viele Mails wie kaum zu einem anderen Thema zu diesen Verteidigungslinien. Da fragt zum Beispiel unser Hörer André Wissmann, wäre es nicht theoretisch möglich, Minenfelder durch den Beschuss mit Clustermunition zu räumen? Also damit meint er die von den USA gelieferte Streumunition, die ja von vielen Staaten als völkerrechtlich geächtet ist, nicht aber von der Ukraine, Russland und den USA. Also wie sieht's aus, Clustermunition gegen diese befestigten Verteidigungslinien der Russen?
Ja, das Problem ist, dieser Einsatz der Clustermunition gegen Minenfelder, das kann man natürlich versuchen und immer dann, wenn quasi ein Sprengkörper, der aus dieser Kassette ausgeworfen wird, und das sind ja doch relativ viele, bis zu 70 oder mehr, eine Mine trifft, dann tatsächlich detoniert diese Mine auch und im Optimalfall detoniert gleich auch die Nachbarmine, wenn sie sehr eng verlegt sind. Aber tatsächlich ist es so, dass eigentlich die Munition nicht für ein derartiges Minungsverfahren vorgesehen ist, sondern es gibt also hier zwei Möglichkeiten. Einmal quasi mechanisch durch den Einsatz von speziellen Fahrzeugen, also mit Minenrollern, Minenpflügen oder ähnlichen ausgestatteten Panzern oder speziellen Pionierfahrzeugen. Und das zweite ist auch durchaus durch Sprengung, indem man sogenannte Sprengschnüre wegschleudert und durch das Aufprallen am Boden und die damit verbundene Detonation nach Zündung werden dann Minen gesprengt und es entsteht eine Gasse. Das heißt, die Clustermunition eignet sich so in der Konfiguration, wie sie geliefert worden ist, nicht für das Entminen von Minenfeldern, sondern sie ist vorgesehen zum Einsatz gegen Truppenkonzentrationen im offenen Gelände oder quasi gegen Schützengräben, die also nicht eingedeckt sind. Wenn also der Schützengraben zum Beispiel mit einem Bunker versehen ist, dann brauchen sie eine herkömmliche Artilleriegranate oder eine Luftbodenwaffe mit einer entsprechenden Durchdringungsstärke, um diesen Bunker zu zerstören. Das Dilemma ist, dass die Ukraine die entsprechenden Pioniergerät-Ausstattung hat. Man hat ja so gesehen, dass zum Beispiel Finnland Gerät geliefert hat, Deutschland, also wenn Sie auch Berger-Systeme betrachten, oder jetzt auch die Amerikaner mit den Systemen, die zum Beispiel am Kampfschützenpanzer Stryker verwendet werden, aber sie haben zu wenig. Und das ist ja auch das Tragische, dass am Beginn der Offensive zum Beispiel die Bilder, die man gezeigt hat, wo viele noch behauptet haben, das wäre also mit künstlicher Intelligenz generierte Bilder gewesen von diesen Leopard und Ähnlichem, dass sich hier herausgestellt hat, dass sehr rasch, die Experten wussten es von Beginn an, dass diese Bilder natürlich nicht mit KI generiert sind, sondern dass das tatsächlich die Verluste sind, die gezeigt werden. Und es gibt halt nur wenig von diesem Gerät, von diesen Minenräumfahrzeugen, von diesen Sprengschnüren und das macht es so schwierig. Und ganz kurz zu diesen Verteidigungsanlagen, und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, es bietet sich hier an, vor allem für alle, die beim Militär sind, einmal zurückzugehen in die Ausbildung vor den letzten 20, 30 Jahren und sich anzuschauen, was denn hier an sowjetischer Doktrin vorhanden war. Denn wenn Sie sich die sowjetische Doktrin, die Vorschriften ansehen aus dieser Zeit, dann sehen Sie, dass also hier im Prinzip sich die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, also es ist so, dass die Ukrainer eben mit diesen drei Verteidigungslinien kämpfen, die sind genau angelegt wie aus dem Lehrbuch. Es gibt hier eigene Verteidigungsbezirke, das geht noch zurück zum Teil auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges, wo wir ähnliche Anlagen gesehen haben, zum Beispiel bei Kursk oder auch am Beginn quasi der Wiener Operation in Ungarn, also quasi Stichwort Plattensee-Offensive der Deutschen, die dann quasi von den Russen genützt worden ist, um die Deutschen abzunützen und dann quasi selbst in die Offensive zu gehen. Und all das in dieser Konsequenz haben wir hier ins Gelände gelegt und das zu durchdringen ist enorm schwierig, wenn man eben nicht alle Fähigkeiten, die man dazu braucht, gleichzeitig zum Einsatz bringen kann.
Das mit den drei Verteidigungslinien beschäftigt auch unseren Hörer Johannes Hacker und er fragt, wenn die Ukrainer jetzt seit Anfang Juni in sehr mühsamen Kämpfen bestenfalls etwa 10 Kilometer in russisch besetztes Gebiet vorrücken konnten, bei Robotyne und Staromajorske, hatten die Russen dann nicht wieder viel Zeit, hinter die schwer befestigte dritte Verteidigungslinie einfach noch eine vierte und fünfte zu bauen? Würde das auch zu diesem sowjetischen Handbuch für Soldaten gehören, Herr Reisner?
Das stimmt natürlich. Was die Russen machen, ist, sie versuchen quasi diese drei bestehenden Linien weiter zu verbessern. Die Kämpfe, die Sie völlig richtig angesprochen haben, die im Ergebnis einen Vorstoß von zum Teil bis zu 10 Kilometer gebracht haben und die Einnahme von mehreren Ortschaften, hat sich vor allem im Bereich der Gefechtsvorposten, der Gefechtsvorpostenlinie abgespielt. Diese Gefechtsvorposten dienen eigentlich dazu, den Gegner beim Anmarsch zur sogenannten Entfaltung zu bringen. Das heißt, man zwingt ihn quasi aus der Kolonne quasi in die Breite zu gehen, um ihn dann auch bekämpfen zu können. Und die Verteidigungslinien selber, da ist es jetzt so, dass bei den Kämpfen bei Robotynia oder möglicherweise auch durch den massiven Ansatz in den letzten 24 Stunden man Richtung der ersten Linie tatsächlich vorstößt. Diese Linien wurden laufend weiter ausgebaut. Es gibt ja viele Bilder vom Einsatz vom russischen Spezialgerät, die also weitere Panzergräben ziehen, diese Drachenzähne, die verlegt werden oder Minen, die verlegt werden. Und das passiert oft sehr simpel. Es gibt ja Bilder, da sehen Sie, wie ein LKW entlang einer Linie fährt und die Soldaten einfach die Minen hinten hinausschmeißen auf den Boden, und damit quasi ist dieser Effekt des Minenfelds auch erzielt. Und hier haben die Russen in den letzten Monaten massiv ausgebaut und auch jetzt tun sie es. Das heißt, das Problem ist, wenn immer die Ukraine vorne Erfolge haben, werden hinten bereits neue Minen verlegt. Es wird argumentiert, dass diese Linien ja nicht besetzt seien, dann in weiterer Folge durch die Russen, weil die Russen sich ja bereits jetzt ebenfalls abnützen in Gefechtsverbostenstellungen. Das kann sein, muss aber nicht sein. Ja, das ist eine Annahme, die stimmen kann, aber natürlich auch nicht stimmen kann. Und das ist das Problem, dass man erwarten muss, dass nach den Kämpfen in der Gefechtsvorpostenlinie jetzt in den Hauptstellungen genau dieselben Kämpfe zu erwarten sind, wie man das vorgesehen hat. Und Tokmak zum Beispiel, diese Stadt, die man genannt hat, das ist eine Stadt, die aus russischer Definition zu einer Festung ausgebaut worden ist. Klar, wenn sie nicht besetzt ist, hat sie vielleicht keinen Abwehrerfolg, aber wenn sie besetzt ist, dann kann es natürlich genauso weitergehen wie jetzt in den letzten 83 Tagen. Ja.
Sie haben in Ihrer Antwort am Anfang, sind Sie auch auf die fehlende Luftüberlegenheit eingegangen. Und wenn man mal so liest, dann sind es vor allen Dingen ehemalige NATO-Offiziere aus den USA und auch aus Großbritannien, die in den vergangenen Wochen immer wieder kritisiert haben, ihre jeweiligen Länder und Kommandeure würden die eigenen Soldaten niemals in eine Gegenoffensive wie die in der Ukraine schicken, ohne nicht auch den Luftraum unter Kontrolle zu haben. Sie haben ja schon gesagt, dass das ein großes Problem ist. Wo sehen Sie da Abhilfe? Weil das mit den F-16, mit den Kampfjets, die jetzt avisiert wurden für die Ukraine, das dauert ja noch, bis die kommen.
Ja, das Dilemma ist, der Krieg ist vor allem auch ein Informationskrieg. Das ist grundsätzlich nichts Neues, aber es ist halt dann doch wieder interessant zu sehen, dass genau diese Muster einerseits wieder Wirkung zeigen oder genau dieses Ergebnis zur Folge haben. Was meine ich damit? Es entstand am Anfang des Krieges der Eindruck, dass der ukrainische Soldat mit der deutschen Panzerfaust in der Hand die russische Armee aufgehalten hat. Das stimmt so nicht. Es waren die ukrainischen Landstreitkräfte, die die russische Armee aufgehalten haben. Und diese ukrainischen Landstreitkräfte mussten immer wieder neu aufgestellt und ausgerüstet werden, um ihre Erfolge zu haben. Also nach Kiew, dann in weiterer Folge bei Kharkiv, Kherson und so weiter und so fort. Und hier ist natürlich auch ein enormer Abnutzungseffekt, der passiert. Wir haben uns auch eingeredet, oder es wurde verbreitet, der Umstand, dass die Russen, die ja völlig dilettantisch agieren, nicht in der Lage seien, im Luftraum über der Ukraine zu operieren. Auch das stimmt so nicht. Die Russen haben eine Möglichkeit gefunden, den direkten Einsatz der Flugzeuge über der Ukraine zu umgehen, indem sie seit spätestens 10. Oktober letzten Jahres mit weitreichenden Waffensystemen, also ballistischen Raketen, Marschflugkörpern, iranischen Drohnen, aus dem sicheren Raum herauf eine strategische Luftkampagne gegen die Ukraine führen, die schlussendlich dazu geführt hat, dass zwischen 50% und 60%, und das sind ja auch Zahlen, die die Ukraine selbst angeben, der kritischen Infrastruktur zerstört worden sind. Und entlang der Front fliegen sie laufend Einsätze zur taktischen Luftunterstützung. Und hier hat man ja zähneknirschend sich eingestanden, nach quasi den ersten 2 Wochen der Offensive, dass es gerade die russischen Kampfhubschrauber waren und gerade auch der Einsatz von russischen Gleitbomben, der dazu geführt hat, dass diese Angriffe nicht erfolgreich waren. Das heißt, wir sind also Opfer unserer eigenen Propaganda. Ich sage das jetzt einfach so, wie es ist, weil ich denke, es ist also notwendig, hier objektiv und neutral die Dinge an den Tag zu legen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die Russen so überlegen sind. Die Russen haben selber Probleme, quasi auch tatsächlich mit ihren taktischen Einsätzen weiter in die Tiefe zu gehen. Das heißt, wir haben eine Pattsituation, und das muss man anerkennen. Und aus dieser Pattsituation kommt man nur heraus, wenn zumindest eine Seite in der Lage ist, signifikant eine Verbesserung herbeizuführen. Und darum wäre es natürlich sinnvoll gewesen, diese F-16-Kampfflugzeuge schon am Beginn der Offensive zu haben, damit sie zum Beispiel diese russischen Kampfhubschrauber durch entsprechende weitreichende Luftraketen auf Distanz halten können oder sogar abschießen können. Das war aber nicht der Fall. Sie kommen jetzt, aber wenn, dann frühestens nächstes Jahr. Das heißt, das wäre dann relevant für die nächste Frühjahrsoffensive der Ukraine, die natürlich jetzt auch vorzubereiten wäre, unabhängig von dem Ergebnis jetzt der letzten 83 Tage oder dem Ergebnis der nächsten Tage. Und das zeigt dieses Dilemma, dass dieser Krieg, wenn also eine Seite nicht in der Lage ist, entscheidende Fortschritte zu erzielen, immer sich in diesem Abnutzungskrieg findet. Und das ist ja das, warum viele auch sagen als Beobachter und ich ja auch, dass hier sehr viel an den Ersten Weltkrieg erinnert im Wesentlichen, dieses Hin und Her. Und wir sind jetzt gerade im Jahr 1916, das Jahr dieser elenden Offensiven mit wenigen Kilometern Geländegewinn, aber Tausenden von Toten. Mhm.
Wenn wir eines jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren gelernt haben, dann ja, dass es nicht das eine Waffensystem gibt, das die Ukrainer in die Lage versetzt, den Krieg zu gewinnen. Und wir haben ja zuletzt da auch ausführlich, auch Sie bei uns im Podcast, haben wir das ja schon bei den Schützen und Kampfpanzern diskutiert. Aber trotzdem möchte ich mit Ihnen über Marschflugkörper sprechen. Sie haben es ja schon angesprochen. Die Briten und Franzosen haben den Ukrainern Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow und Skalp geliefert. Und seit einem Vierteljahr liegt nun in Berlin eine offizielle Anfrage aus Kiew vor, doch bitte deutsche Taurus-Marschflugkörper zu schicken. Was können diese Abstandswaffen, was die bisher in der Ukraine verfügbaren Waffen nicht können? Also wie dringend sind auch die Taurus-Marschflugkörper?
Ja, ich möchte vielleicht an erster Stelle ganz kurz schon auch klar sagen, ich möchte also mir nicht anmaßen, als österreichischer Offizier, als Vertreter eines neutralen Landes in irgendeiner Art und Weise Waffenlieferungen zu kommentieren, die andere Staaten durchzuführen
hätten
oder auch nicht.
Das kann ich verstehen. Es geht um eine fachliche, das verstehe ich, aber es geht um die fachliche Einschätzung.
Genau, es war mir nur wichtig, das auch zu sagen, weil man dann sagen könnte, naja, der Reisner lässt uns immer ausrichten, was wir nicht tun sollen. Ja, es geht hier rein um eine objektive Einschätzung der Waffensysteme, so wie sie verwendet werden oder wie sie verwendet werden sollten.
Der Punkt ist, dazu muss man auch sagen, Herr Reisner, Sie können natürlich gerade wegen des neutralen Status Ihres Landes aus unserer Sicht freier darüber sprechen, als wenn ich jetzt einen Bundeswehroberst zum Beispiel danach fragte.
Natürlich, natürlich. Ich habe also keinerlei Vorgaben. Ich kann Ihnen rein aus meiner Ausbildung heraus, aus dem, was ich gelernt habe, aus dem, was ich gesehen habe in meinen internationalen Sätzen, sagen, okay, das ist die Situation und so können Sie diese bewerten. Gehen wir jetzt auf den Marschflugkörper im Konkreten ein. Es ist so, dass durch die Lieferung von diesen Storm Shadow und Scalp Systemen tatsächlich die Ukraine neue Fähigkeit zur Verfügung bekommen hat. Aber hier ist das Erste, was wir berücksichtigen müssen. Es geht also quasi hier nicht um die Quantität des Systems und die Qualität des gelieferten Systems, sondern es geht vor allem um die Plattformen, die dieses System in der Lage sind einzusetzen. Und hier haben wir das Dilemma, dass die Ukraine zwar erfolgreich letztes Jahr in Polen ihre Su-24M, die sie noch hatte, und sie hatte nicht viel am Beginn des Krieges, nur 12 Stück, von denen einige auch zerstört worden sind, die verfügbaren Systeme wurden umgebaut.
Also Kampfflugzeuge.
Um diese Marschflugkörper entsprechend einsetzen zu können. Das heißt, in der Regel sind hier ein, zwei, und ich erzähle hier keine Geheimnisse, das ist also alles quasi ganz normal auch in den öffentlichen Medien nachvollziehbar und auch in der auf der ukrainischen Seite. In der Regel sind hier ein, zwei von diesen Flugzeugen im Einsatz, die meistens zwei oder vier von diesen Marschflugkörpern mitnehmen, die dann ihre Ziele bekämpfen, die sie auch sehr gezielt auch treffen können. Aber wie gesagt, es sind zu wenige. Es fehlt hier einfach die konkrete Masse, um einen sofortigen, raschen Effekt zu erzielen, der messbar wäre. Das Besondere an diesen Systemen ist, sie haben zwar die Fähigkeit, sehr tief in den Boden einzudringen und Bunker zu zerstören, aber das ist natürlich so, dass die Struktur der Waffe auf das auch ausgerichtet ist. Und da kommt jetzt der Taurus ins Spiel. Der Taurus hat also in seiner Konfiguration Möglichkeiten, ich möchte das gar nicht jetzt in technischen Details quasi weiter erklären, wo man also quasi den Zünder vor allem so programmieren kann, dass er quasi auch anders wirkt als bei diesen in die Tiefe penetrierenden Waffen. Und das wäre zum Beispiel wichtig, wenn es darum geht, Brücken gezielt zerstören zu können, damit es quasi nicht nur einfach ein Loch in der Brückendecke entsteht, sondern dass zum Beispiel der Brückenpfeiler oder die ganze Brückendecke zerstört werden. Und da würde natürlich der Taurus einen entsprechenden besseren Effekt erzielen. Und was natürlich dazu kommt, ist auch die Distanz, die bei ihm natürlich eine höhere ist, womit man in der Lage wäre, vor allem die wichtigen Kommandostrukturen oder Logistikstützpunkte der Russen in der Tiefe zu treffen, und zwar in der Tiefe der von der Ukraine besetzten Gebiete. Es geht also hier nicht darum, quasi mit diesen Waffen auf russischem Territorium zu wirken. Es ist auch so, dass die Ukraine Scalp und Storm Shadow bis jetzt nachweislich nicht auf russischem Territorium eingesetzt haben. Russisches Territorium, so wie wir das definieren, nicht so wie die Russen das definieren, also inklusive der quasi besetzten und okkupierten Gebiete. Aber es ist natürlich so, dass diese Taurus-Systeme natürlich auch diese Fähigkeiten erweitern würden. Aber auch hier, das Problem ist die verfügbare Anzahl der Plattformen. Man muss also jetzt schauen, wirkt die Taurus gemeinsam mit der Su-24M zusammen oder nicht? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es nur geringe Adaptionen braucht, weil ja die Storm Shadow und Scalp eine ähnliche Bauart haben. Oder kann man sie vielleicht an die F-16 dranhängen, was eigentlich momentan nicht möglich ist. Dafür gibt es mit der F-16 möglicherweise Systeme, die also aus amerikanischer Herkunft auch ähnliche Fähigkeiten haben. Aber das Problem ist, All diese Angriffe nützen natürlich der Ukraine spektakuläre Erfolge zu erzielen, aber es fehlt dieser wirkliche messbare Effekt, den der noch nicht eingetreten ist. Vielleicht kommt er noch, aber momentan ist er nicht da.
Sie haben ja gerade auch schon die Reichweite angesprochen und die Debatte über die Reichweiten. Und dazu passt eine Mail einer Hörerin von uns, das ist Katharina Oettrich. Und sie hört den Podcast jetzt schon seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und sie schreibt, ich würde mich freuen, wenn ihr das Problem mit der Reichweite bei Waffenlieferungen mal ein bisschen ausführlicher erläutern könntet. Mit einer Rakete, schreibt sie, die eine Reichweite von 300 Kilometer hat, kann ich doch ganz genauso Ziele in Russland treffen wie mit einer, die 500 Kilometer oder mehr Reichweite hat. Ich muss nur eben näher an die Grenze. Tut man sich so schwer, weil wichtigere Ziele, fragt sie, also damit meint sie große Städte, Flughäfen, mehr im Landesinneren liegen und man für diese Ziele weitreichendere Waffen braucht? Dann fragt sie noch, geht man davon aus, dass die Soldaten nicht so nah an die Grenze vorstoßen können, dass eine geringere Waffenreichweite reichen würde, um Ziele in Russland zu treffen? Und hat man eigentlich Angst davor, dass diese Waffensysteme Russland in die Hände fallen und dann gegen NATO-Staaten eingesetzt werden? Sie fragt letztendlich, mir erschließt sich diese Begründung unserer Politik, bestimmte Waffen nicht liefern zu wollen, absolut nicht.
Ja, da sind jetzt eine ganze Reihe von Aspekten drin enthalten, ja. Beginnen wir ganz kurz mit dieser Diskussion bezüglich der Waffenlieferungen. Ja, welche Waffen sollen geliefert werden? Wie sollen die konfiguriert werden? Darf der wirklich so weit fliegen und so weiter und so fort? Ja. Ich persönlich habe ja schon mehrmals gesagt, und auch das ist ja etwas, was man in vor allem den amerikanischen Medien sehr wohl auch lesen kann, ist es so, dass die Amerikaner die Strategie verfolgen, quasi, wie ich das schon ein paar Mal erwähnt habe, mit diesem Boiling the Frog, den Russen zu zeigen, seht her, es bringt nichts. Wir werden den Ukrainern immer das geben, was sie brauchen. Es bringt einfach nichts. Hört einfach auf, anzugreifen, seht es ein. Aber den Druck eben nicht so massiv zu erhöhen, dass quasi die Russen dann plötzlich sich so in die Enge getrieben fühlen, dass etwas passiert, was wir nicht mehr kontrollieren können. Das ist so. Ja, man sieht das jetzt an verschiedenen Beispielen, haben wir schon oft darüber gesprochen, die Anzahl der gelieferten HIMARS-Systeme, die Diskussion über diese Attacams, diese Boden-Boden-Raketen.
Das sind die amerikanischen.
Diese Diskussion über die F-16, wenn man genau hinhört, bis jetzt ist das nicht möglich, damals der Abzug bei Kherson, die Satellitenkommunikation, die nicht gestört wird, warum die darum treffen, diese Marschflugkörper und so weiter und so fort. Ja. Und beim Taurus schwingt das auch mit. Ja. Man hat so quasi die Angst, wenn der Taurus quasi all seine Fähigkeiten hätte, dann würden die Ukrainer quasi Moskau angreifen. Ja, der Punkt ist, es gibt bisher trotz gelieferter Waffensysteme keinen Hinweis, dass also derartige Systeme für Angriffe auf russischem Territorium verwendet worden sind, sondern es sind vor allem diese ukrainischen Drohnen, die hier eingesetzt werden. Das sind natürlich Nadelstiche, aber sie sind natürlich Nadelstiche, die im Informationsraum wichtig sind, weil man zeigt, schaut her, wir sind in der Lage, auch euch zu treffen in Moskau zum Beispiel oder auf diesen Absprungplätzen der strategischen Bomber.
Oder das heißt, man auch auf zeigt der Krim.
Oder auch auf der Krim.
Die neuesten Meldungen.
Genau, da war es sogar so, dass jetzt am ukrainischen Nationalfeiertag es eine Anlandung von Spezialkräften gab. Das heißt, das war dann also so, dass auch Menschen quasi bereits ukrainische Soldaten einen Fuß wieder auf die Krim gesetzt haben. Ja. Aber ganz kurz nochmal zu diesen Entfernungen. Gehen wir noch einmal ein auf das Problem der Kontrolle des Luftraums, der Lufthoheit. Hier gibt es militärisch verschiedene Begriffe, müssen wir das nicht im Detail deklinieren. Es geht einfach darum, wie weit kann ich mit meinem Flugzeug fliegen, ohne dass der Gegner mich quasi beschießen kann. Und beide Seiten sind in einem Dilemma. Die eine Seite tut sich schwer, in den Luftraum des anderen Landes einzufliegen und die andere Seite tut sich schwer, in den Luftraum der besetzten Gebiete einzufliegen, die sie quasi zurückerobern möchte. Und der Punkt ist, warum entsteht das? Durch den Einsatz von Fliegerabwehr. Und wenn ein Kampf stationär ist, und das ist er ja seit mehreren Monaten, ist es so, dass jede Seite Möglichkeiten hat, quasi die Fliegerabwehr besser zu stationieren und diese Kontrolle sogar noch auszuweiten. Das heißt, diese Distanz, die also hier zu überbrücken ist, bedeutet nicht, dass die Ukrainer quasi bis an den Rand der von ihnen kontrollierten Gebiete fliegen müssen, um dann besonders weit feuern zu können, sondern es bedeutet, dass sie innerhalb ihres Landes aus der Tiefe heraus wirken können, um dann in den besetzten Gebieten zum Beispiel einen Erfolg zu erzielen, ohne dass ihre Kampfflugzeuge schon zuvor von der russischen Fliegerabwehr abgeschossen werden. Das ist also ein ganz entscheidender Moment, den man hier mit berücksichtigen muss. Die Ziele selber sind natürlich von den Russen immer mehr in die Tiefe verlegt worden. Und auch hier in den besetzten Gebieten oder Stichwort Krim ist das der Fall. Der erste Schock der Russen war ja damals der Einsatz des HIMARS-Systems. Der hatte einen Effekt, aber keinen entscheidenden Effekt. Der hat aber den Ukrainer Luft geschaffen. Warum? Weil die Russen nicht damit gerechnet haben, dass die Ukraine ein Waffensystem hat, das auf diese 70 Kilometer wirken kann. Und es hat dann eine Zeit gedauert, bis die Russen quasi ihre Versorgung wieder unter Kontrolle hatten, indem sie vor allem nicht nur diese Munitionsdepots aufgelockert haben, sondern sie aus der Distanz von diesen 70 Kilometern verlegt haben, wo sie sich jetzt befinden. Und da kann natürlich dann die Storm Shadow, die Scalp oder der Taurus genauer ansetzen, um dann dort diese wieder zu treffen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Führungsstrukturen. Am Beginn waren die Gefechtsstände relativ nahe an der Front, die russischen. Dann mit Einsatz des HIMARS hat man sie in die Tiefe verlegt. Und da kommt diese Reichweitenrechnung quasi ins Spiel. Das ist der Hintergrund. Unabhängig von dem, was ich am Beginn gesagt habe, dass natürlich mitschwingt, dieses Spoiling the Frog, dass man einfach so auch mit berücksichtigen muss. Und das ist eigentlich vor allem in den englischsprachigen Medien immer wieder auch diskutiert worden.
Boiling the Frog, ne, den Frosch kochen oder einfach immer nur so viele Waffen liefern, wie es gerade eben nötig ist. Wenn man jetzt auf das alles schaut, was Sie gesagt haben, Herr Reißner, also wenn die F-16 nächstes Jahr kommen, Sie haben auch schon die nächste Frühjahrsoffensive erwähnt, dann kann man davon ausgehen, dass der Krieg noch ganz schön lange dauert, oder?
Ja, das ist das Dilemma. Ja. Und auch hier drängt sich der Vergleich mit der Vergangenheit auf. Es ist immer so gewesen, dass Kriege, wenn sie begonnen worden sind, von der meistens verursachenden Seite in einer Art und Weise intendiert waren, dass sie kurz dauern sollten. Manchmal ist es auch gelungen, aber wenn das nicht in den ersten Monaten gelungen ist, dann hat es meistens Jahre gedauert, bis eine Entscheidung da war. Und das war meistens erst dann der Fall, wenn es also wirklich zum Zusammenbruch einer Seite kam oder es quasi einen Waffenstillstand gab, der nie aufgehört hat, quasi in den Friedensverhandlungen übergeführt zu werden oder Ähnlichem. Und auch hier muss man sagen, dass natürlich man nicht gedacht hat, dass der Krieg so lange gedauert hat. Alle, die jetzt im Nachhinein darauf hinweisen, dass man das besser machen könnte, denen sei gesagt, dass viele Aspekte einfach nicht von vornherein festgestanden sind, auch beurteilt waren. Und dass man halt immer auch Annahmen getroffen hat, die so nicht zugetroffen sind. Ja, denken Sie daran, mit den Wirtschaftssanktionen, diesen 11 Sanktionspaketen, dachte man, dass Russland bald in die Knie geht. Ich denke mir, da hätte man eigentlich nur an den Iran denken müssen, ein Land unter schweren Sanktionsregime, das heute eine Drohnen-Supermacht ist und Drohnen überall hinliefert, auch nach Russland, zu Tausenden, wo es also offensichtlich auch möglich ist, da diese technischen Komponenten zu finden. Oder an immer wieder auch den Umstand, dass man erkennt, dass also China im Hintergrund sehr wohl auch Systeme liefert, die die Russen brauchen oder die Inder davon profitieren aufgrund der billigen Treibstoffpreise und so weiter und so fort. Ja, die Ukraine hat man versucht zu unterstützen. Aber jedes Waffensystem in der Übergabe und Sendung in die Ukraine war Diskussion vieler Einzeldebatten in den Ländern selbst und auch in den Institutionen, die es veranlasst haben. Und man hat gesehen, dass also dann die andere Seite immer wieder auch in der Lage war, sich darauf einzustellen, ob das jetzt das HIMARS-System oder ähnliches. So wird es auch bei der F-16 sein. Aber die F-16 hat natürlich für die Ukraine schon eine sehr hohe Bedeutung und möglicherweise auch andere Luftfahrzeuge, die geliefert werden, denn sie können hiermit zumindest einmal beginnen, wieder den Luftraum unter Kontrolle auch zu bringen. Und das ist ganz entscheidend, denn hier ist eigentlich das größte Problem aus meiner Sicht nicht so sehr das, was wir gerade in der Landkriegsführung sehen, dieses Hin und Her, sondern der Umstand, dass die Ukraine in der Lage sein muss, wenn sie diesen Krieg quasi länger durchführen möchte und wenn sie ihr Land verteidigen möchte. Und um das geht es ja, das darf man nicht vergessen. Russland sagt, wir möchten die Ukraine zerstören und die Ukraine verteidigt sich hier, dass sie quasi sich strategisch so aufstellen muss, dass sie wieder beginnt, ihren Luftraum zu schützen und zu kontrollieren. Das heißt, wenn die F-16 kommen, dann können sie nur erfolgreich sein, wenn zum Beispiel schon vorher durch den Einsatz von zusätzlichen Flugabwehrsystemen im Prinzip Blasen geschaffen werden, aus denen heraus sie operieren können. Es sind aber auch gerade diese Blasen, diese geschützten, wo zum Beispiel die ukrainische Wirtschaft wieder beginnen kann zu produzieren, also eine Rüstungswirtschaft aufzubauen, damit man nicht absolut nur abhängig ist von dem, was aus dem Westen geliefert wird. Das sind also die drängenden Entscheidungen, die zu treffen sind und das ist also auch nichts Neues in der Kriegsführung. Das war immer schon so. Das Problem ist nur, wir wollen natürlich das nicht wahrhaben und wir tun uns sehr schwer, das zu verstehen. Und es gibt auch nicht diese Betroffenheit, weil man ja im Prinzip vom Krieg zwar fährt und auch tatsächlich sich denkt, oh, das ist eine schlimme Situation, aber selbst im eigenen Leben merkt man also keinen Unterschied und damit ist es so, dass wir also im Prinzip die Situation haben, wie sie jetzt ist und sie möglicherweise sich auch noch so fortsetzen wird, ja.
Herr Reißner, mal wieder herzlichen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihre Einschätzung und hoffentlich bald wieder. Viele Grüße nach Wien.
Herzlichen Dank für Zeit und Vertrauen und alles Gute nach Berlin.
Und das war's für heute mit Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint am Dienstag, den 29. August. Der Sommer ist zwar noch nicht vorbei, aber wir erscheinen wieder in unserem üblichen Rhythmus ab jetzt, also dienstags und freitags. Und am nächsten Dienstag ist Carsten Schmiester wieder mit an Bord. Bis dahin alles Gute und wer Ideen hat, Fragen oder auch Kritik, gerne mailen an streitkräfte@ndr.de. Und wir wünschen ein schönes Wochenende. Das ist Julia Weigelt in Hamburg und ich, Anna Engelke, in Berlin. Und wir haben auch wieder eine Podcast-Empfehlung für euch. Ina Ruck und Christina Nagel kennen Sie und kennt ihr wahrscheinlich von ihrer erstklassigen Berichterstattung aus dem ARD-Studio in Moskau. Beide waren auch schon bei uns zu Gast hier im Podcast und ihre Einschätzungen sind deshalb so spannend, weil sie zu den wenigen westlichen Journalisten und Journalistinnen gehören, die dauerhaft aus Russland berichten, und darüber sprechen sie jetzt in ihrer Spezialreihe Inside Russland für den Weltspiegel-Podcast. Und zusammen mit dem langjährigen Moskau-Korrespondenten Frank Eichmann geht es um die Frage, welchen Preis Russland, der Aggressor, für diesen Krieg zahlt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Sehr zu empfehlen ist die erste Folge für dieses Wochenende. Hört es euch an, hört gerne rein und abonniert den Weltspiegel-Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.